Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Medizin der Wärme. Mein Name ist Cosmo Bulasikis und ich bin Arzt in Weiterbildung für Allgemein- und Anthroposophische Medizin. Die erste Podcast-Staffel beinhaltet Interviews mit inspirierenden Persönlichkeiten der anthroposophischen Medizin und erscheint jeden zweiten Dienstag. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zum Podcast. Heute spreche ich mit Dr. Wolfgang Rissmann. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Autor in Hamburg. Er hat 28 Jahre lang die psychiatrische Abteilung der Friedrich-Husemann-Klinik in Buchenbach geleitet und unterrichtet nach wie vor gerne. Herzlich willkommen, Wolfgang Rissmann. Vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast.
Ja, gerne.
Als allererstes interessiert mich, was begeistert dich aktuell in deinem Leben?
Ja, mich begeistert nach wie vor die Medizin oder genauer gesagt die Psychiatrie. Ich bin ja Facharzt für Psychiatrie. Vor allem, ich habe ja zum einen eine kleine Privatpraxis noch, ja. Bin ja eigentlich im Rentenalter, 74 Jahre alt, aber eine kleine Privatpraxis, hochinteressant, weil ich da jetzt ambulante Patienten seit einigen Jahren konsequent begleiten darf. Vorher hatte ich ja immer in der Klinik gearbeitet, in einem Akutkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie. Und das ist das eine. Und das andere im Zusammenhang damit bin ich im Augenblick damit befasst, schon seit einigen Jahren, ein größeres Fachbuch zu schreiben über Psychiatrie. Und da lerne ich enorm viel.
Ja, spannend. Das Fachbuch für Psychiatrie, hat das eine bestimmte Richtung?
Ja, also die Idee ist, die konventionelle Psychiatrie und die anthroposophische zusammenzuführen. Das heißt, es ist eben nicht nur über anthroposophische Psychiatrie, sondern auch über konventionelle Verfahren in allen Richtungen. Und das ist das Spannende, wie weit kann man diese beiden Ansätze zusammenführen. Das sind ja keine Gegensätze, sondern es ist eine Art Integration. Und das ist der Hauptansatz, zunächst mal. Ja.
Kannst du uns vielleicht einen kleinen Einblick geben, was du neu gelernt hast in dem Prozess?
Ja, ich habe nochmal deutlicher gelernt, wissenschaftlich zu arbeiten, also Studien nachzuverfolgen im Internet und verschiedene Meinungen und Ansichten und Ansätze genauer kennenzulernen. Da gibt es ja heute verschiedenste Richtungen, die schwer zu durchschauen sind, wenn man sich da nicht so genau damit beschäftigt. Also schon allein die neurobiologische Psychiatrie hat verschiedenste Richtungen und Ansichten. Also das ist für mich doch vielfach neu gewesen, in dieser Präzision und in den Einzelheiten da.
Und hast du da in den Einzelheiten etwas gefunden, was du vorher anders gesehen hast? Also was deine Meinung sozusagen geändert hat?
Ja, das ist interessant, dass es neben dem Hauptstrom der gegenwärtigen Psychiatrie, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, damit es verständlich wird. Also die Psychiatrie arbeitet ja seit den 70er Jahren auch auf dem sogenannten biopsychosozialen Modell von George Engels 1974. Das heißt ja nichts anderes, dass körperliche, seelische und soziale Aspekte gleichermaßen zur Geltung kommen. Das ist der Hauptstrom, zumindest in der Praxis. In den Universitäten sieht es ein bisschen anders aus. Da ist doch überwiegend heute wieder vermehrt die neurobiologische Psychiatrie im Vormarsch. Also die ganze Forschung, überwiegende Teil der Forschung bezieht sich eben auf Hirnforschung im weitesten Sinne. Und die ergänzenden oder erweiternden Methoden, da war ich schon überrascht, die gibt es schon, aber die sind nicht sehr laut, die muss man erst entdecken. Das ist zum einen die Ansätze, die sich stützen auf anthropologische, also nicht anthroposophische, sondern anthropologische Ansätze. Das ist im Wesentlichen Viktor von Weizsäcker, aber auch Karl Jaspers, von Uexküll und viele andere. Jetzt aktuell seit einigen Jahren sehr intensiv Thomas Fuchs in Heidelberg. Der hat ja da eine Doppelprofessur für Psychiatrie, Psychotherapie und für philosophische Fragen in der Psychotherapie. Und der ist eigentlich da im Augenblick so im Vormarsch und kämpft für eine Erweiterung und Humanisierung der ganzen Psychiatrie. Und diese differenzierten Ausarbeitungen, die kannte ich vorher nicht so. Und das hat mich sehr begeistert, ja. Oder begeistert mich nach wie vor.
Spannend. Könntest du uns eine kleine Reise durch deine Biografie mitnehmen, ruhig ausführlich und mit den wichtigsten Stichpunkten?
Also ich bin Nachkriegskind, bin 1948 geboren in Nürnberg, ländlich am Stadtrand, und habe dann nach 4 Jahren Waldorfschule ein humanistisches Gymnasium in Nürnberg besucht, das Melanchthon-Gymnasium, was mich sehr geprägt hat. Ich habe gerne mich da mit der Antike beschäftigt, also Griechisch-Latein gelernt und die Kultur. Dort Abitur gemacht, dann 68. Und kurz vor dem Abitur hatte ich plötzlich die Idee, ich muss in die Psychiatrie. Ich hatte aber gar keine Ahnung, was Psychiatrie ist. Und zwar mit dem Grund, ich will die Seele des Menschen kennenlernen. Da habe ich gedacht, das mache ich am besten in der Psychiatrie. Und habe dann schon meinen Zivildienst in dieser Richtung ausgesucht. Ich bin Kriegsdienstverweigerer. Und habe in der Friedrich-Husemann-Klinik in Buchenbach bei Freiburg von 68 bis 70 meinen Zivildienst gemacht. Mit großem Interesse und Begeisterung da schon in der Psychiatrie arbeiten können und dürfen. Und das hat mich dann nicht mehr locker gelassen. Ich habe dann studiert in Freiburg, auch in Wien zwischendurch. Und habe dann überlegt, ich gehe doch in die innere Medizin, weil das breiter aufgestellt ist als die Psychiatrie. Nur das Schicksal hat mich dann aber doch anders belehrt. Ich nämlich fertig war, kamen die damaligen leitenden Ärztinnen von der Husemann-Klinik und sagen, Herr Hissmann, wir brauchen Sie, kommen Sie bitte zu uns. Dann habe ich gedacht, na ja gut, ich kann ja mal erst mal hingucken, da sehen wir weiter. Dann war ich also dort 2 Jahre, 79 bis 81, Assistenzarzt, und habe mich dann doch nach energischen Unterredungen mit der damaligen Leitung mich entschieden, Psychiater zu werden. Bin dann in das psychiatrische Landeskrankenhaus Emmendingen bei Freiburg, also eine große, damals sprach man ja noch von Landeskrankenhäusern, Psychiatrie mit 1500 Patienten, hochspannend, Akutstation war ich da. Einfach Basispsychiatrie, so wie sie lebt und mit allen Merkwürdigkeiten und Facetten, wäre ich fast hängen geblieben dort. Aber dann bin ich doch weiter. Meine Neurologiezeit am Krankenhaus Herdecke gemacht, auch Kinderpsychiatrie, und bin dann 85 endgültig zurück in die Husemann-Klinik, Facharzt für Psychiatrie und dann sehr schnell Oberarzt und ab 87 schon leitender Arzt, weil die so in Not waren. Noch ziemlich jung, also da war ich ja 39 Jahre alt und habe dann mit Freude, aber auch viel Anstrengung, es war enorm viel zu tun, auch viel Entwicklungsarbeit, habe mich da reingearbeitet und war dann 28 Jahre an der Friedrich-Husemann-Klinik in der Leitung mit anderen zusammen, also nicht alleine. Das ist ein Akutkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie mit 103 Betten, östlich von Freiburg, 10 Kilometer östlich am Schwarzwaldrand. Und ja, das hat mich dann, das war eigentlich der Inhalt meiner Berufstätigkeit bis 2013. Meine Frau, die aus Finnland stammt, ursprünglich auch Psychiatrieschwester war, also großes Verständnis hatte für die Psychiatrie, war damit einverstanden. Unsere Kinder sind damit auch aufgewachsen. Wir wohnten sogar auf dem Gelände. Das ist ja heute sowas eher merkwürdig, aber damals war das noch so üblich, hatte Vor- und Nachteile. Die Nähe zu den Patienten war nicht immer so ganz einfach, aber ich hatte eben dadurch mehr Familienleben auch, weil ich immer gleich zu Hause war. Seit 2013 lebe ich jetzt in Ahrensburg bei Hamburg, auch aus familiären Gründen, und habe, wie gesagt, noch eine kleine Privatpraxis für Psychiatrie in Hamburg und schreibe an einem umfassenden Fachbuch für seelische Krankheiten. Also mal so ganz grob, gibt es natürlich viele Einzelheiten jetzt, die wir noch anschauen können.
Du hast ja gesagt, du bist in die Psychiatrie gegangen, weil du dich mit der Seele befassen wolltest. Kannst du uns vielleicht einen kleinen Einblick geben, was du dort gelernt hast und wie sich dieses Bild vielleicht dann im Laufe der Zeit verändert hat?
Also zunächst haben mich Merkwürdigkeiten und Ausnahmezuständen der Seele sehr interessiert. Also Zuständen von akuter Psychose, damals noch als Zivildienstleistender, wenn, da hat man noch nicht so gezielt mit Psychopharmaka gearbeitet wie heute. Da war es dann eben so, dass nachts jemand getobt hat und dann mussten wir ausrücken als Zivildienstleistender und mit diesen Patienten irgendwie fertig werden. Das war für mich hochspannend. Also es war richtig so etwas Abenteuer. Ja, auch lang hingezogene depressive Zustände, verschiedenste Arten, die ich ja alle nicht kannte. Das hat mich einfach brennend interessiert. Woher dieses Interesse kam, weiß ich nicht. Aber es war einfach spannend, das alles kennenzulernen. Ich habe damals wenig Fachbücher gelesen, sondern mich hat viel mehr interessiert so die tägliche Realität der Patienten. Das habe ich erst viel später begonnen und dann bemerkt, was eigentlich die moderne Psychologie kann oder auch nicht kann und Psychotherapie. Das kam alles sehr viel später. Sondern zunächst war es die Faszination, seelische Ausnahme und Grenzzustände bei anderen Menschen zu erleben und damit umzugehen. Beispiel noch, wie ich noch Zivildienstleistender war in der Pflege. Da war eine schwer depressive Patientin, eine alte Dame, ehemalige Lehrerin, und die hat halt morgens kam ich nicht aus dem Bett. Da hatte ich den Auftrag als Zivi, ihr zu helfen, dass sie aufsteht. Über Wochen, jeden Morgen. Und war für mich ja interessant. Ja, wie mache ich das eigentlich? Einen schwer depressiven zu ermuntern, und sie ist dann nach einigen guten Zureden meistens dann doch aufgestanden. Und hinterher, wie es dann gut ging, sagt sie, wissen Sie was? Was mir am meisten geholfen hat, war, dass Sie morgens immer mich freundlich begrüßt haben. Ja. Also das sind so Erlebnisse, so Basalerlebnisse. Oder ich musste einen jungen Mann begleiten mit einer Zwangsstörung. Der brauchte 2 bis 3 Stunden, um sich anzuziehen. Und dem musste ich helfen, in seine Kleider reinzukommen. Ja. Wie macht man das? Ja. Also solche ungewöhnlichen Zustände, die haben mich fasziniert. Auf der anderen Seite habe ich damals gelernt von älteren Kollegen, waren schon pensioniert, wie man Gespräche führt. Das wusste ich ja auch nicht, wie das geht. Also wie ich seelisch dem anderen Menschen begegne im Gespräch, freilassend und zuhörend. Ja, der war ein großer Könner im Zuhören, dieser ältere Kollege, der hieß Werner Prieber. Und das hat mich fasziniert, weil ich gemerkt habe, je intensiver ich zuhöre, desto mehr entsteht ein Freiraum zwischen Menschen. Und dieser Freiraum, ja, da kann was Neues passieren. Als wenn ich erst mit meiner Klugheit daherkomme. Das ist hier die große Gefahr in der Psychiatrie, überhaupt in der Medizin, dass wir viel wissen und meinen, jetzt das dem Patienten alles erklären zu müssen. Aber da war ich von vornherein durch diese frühen Eindrücke etwas bewahrt von dieser Klugheit und ja, versuche seitdem diesen Hörraum, diesen Begegnungsraum, das ist mir eigentlich das Allerwichtigste, herzustellen. Ja, also das hat mich einfach fasziniert. Es war weniger die Psychoanalyse oder irgendwelche verhaltenstherapeutischen Techniken, das kam erst später so nebenbei, sondern die menschliche Begegnung, wobei der Leib mich natürlich auch interessiert hat, nicht nur die Seele. Denn in der anthroposophischen Psychiatrie spielt der Leib eine große Rolle. Der Leib als Spiegelorgan oder als Instrument, wie man das sagen will, der Seele. Und da eben zu erleben, wie ich mit äußeren Anwendungen, Bewegung und anderen Dingen den Leib anregen kann und die Seele dann sich besser oder in dem Leib wieder wohlfühlt oder in dem Leib sich zu Hause fühlt. Ja.
Wie bist du das erste Mal mit der anthroposophischen Medizin in Kontakt gekommen?
Ja, das ist so, mein Vater war schon älter, der hatte noch Rudolf Steiner persönlich erlebt. Und er war Anthroposoph, das fanden wir als Kinder ganz gut, aber ich hatte dann immer den Eindruck, ja, also übernehmen werde ich das nicht, sondern ich gehe meinen eigenen Weg. Und dann hatte ich mich nach dem Abitur eben entschieden, Zivildienst zu machen, und zwar eben in der Psychiatrie, weil mich das interessierte. Und dort eben in der Friedrich-Husemann-Klinik war die anthroposophische Medizin eben, wurde praktiziert. Und das hat mich dann von Anfang an sehr interessiert, aber auch die allgemeine Anthroposophie dort. Die lebte damals stark in der Klinik. Also ganzen erkenntnistheoretischen, menschenkundlichen Grundfragen und so weiter. Da gab es Arbeitskreise und dann hatte ich den Eindruck, ja, das ist doch mein Weg, ganz unabhängig von meinem Vater. Ja. Und da bin ich dann sehr schnell reingewachsen, schon während des Zivildienstes und habe dann während meiner ganzen Studienzeit intensiv in Freiburg, hatten wir 2 bis 3 Arbeitsgruppen pro Woche. Die Studentenzeit war damals eine andere als heute. Die Studenten hatten ein bisschen mehr Luft, nicht so viel Multiple-Choice-Fragen, sondern wir haben dann einen allgemeinen Studentenkreis mit 100 Studenten gehabt, einen medizinischen Studentenkreis mit 15 und da jede Woche einfach gearbeitet, sodass ich am Ende des Studiums ärztlich anthroposophisch arbeiten konnte. Das ist heute nicht so möglich. Heute ist es anders. Ich will das jetzt nicht werten gegenseitig, aber insofern kam ich relativ rasch mit Begeisterung und großem Interesse da rein, ohne jetzt das Konventionelle zu vernachlässigen oder abzuwerten. Also es hat mich von Anfang an beide sehr, sehr interessiert.
Du hast vorher von Grenzzuständen der Seele gesprochen. Jetzt beobachte ich im Moment eine Zunahme von Therapie refraktärer Depression. Hast du bei der Depression Gemeinsamkeiten feststellen können oder ist es so individuell wie die Menschen?
Nun war es ja so, ich war in der Klinik tätig und in der Klinik versammelt sich immer nur eine sehr spezielle Klientel oder Art von Menschen. Das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren in meiner ambulanten Zeit gesehen. Doch sehr anders als in einer Allgemeinpraxis oder in einer psychiatrischen Fachpraxis. Die Menschen, die damals in die Klinik kamen, die waren ja doch, wir hatten sehr lange Behandlungszeiten, das ist heute undenkbar, von Monaten. Das waren mit Depressionen überwiegend, heute würde man sagen, oder damals sagte man neurotische Hintergründe, also etwas allgemeinen Lebensschwierigkeiten. Von Traumatisierung hat man damals noch nicht gesprochen, das gab es noch nicht. Das kam erst in den 80er Jahren auf. Also Lebensschwierigkeiten und ja, vor allen Dingen sehr verwickelte und soziale Probleme. Wie weit die da mit der damaligen Lebensweise und Zivilisation zusammenhingen, konnte ich schwer sagen, weil es war eben doch eine sehr spezielle Gruppe von Patientinnen und Patienten, die speziell auch diesen Ansatz suchten, einer anthroposophischen Psychiatrie. Insofern kann ich das für die damalige Zeit nicht so aus meiner Erfahrung charakterisieren. Später immer deutlicher und heute sehe ich das relativ deutlich. Nur hat sich ja auch die Therapie gewandelt der Depression. Sie ist sehr viel genauer geworden, dann durch die Serotonin-Wiederaufnahmehämmer kam noch eine ganz andere Art von. Wir hatten damals nur trizyklische Antidepressiva mit heftigen Nebenwirkungen. Das ist heute doch sehr anders. Und auch die Psychotherapie war damals kaum entwickelt. Es wird ja viel diskutiert, ob die Depressionen in den letzten 30 Jahren zugenommen haben oder nicht. Diese Diskussion habe ich sehr wach verfolgt. Man hat ja den Eindruck, wenn man in das Arbeitsleben schaut oder auch in die Allgemeinpraxen, es nimmt enorm zu. Die Epidemiologen sagen, das stimmt nicht. Die Statistiken sprechen eine andere Sprache. Allerdings die Statistiken der Krankenkassen sprechen diese Sprache. Da hat sich ja die Zahl der Depressiven verdoppelt innerhalb von 20. Die Psychiater behaupten aber, ja, das läge daran, dass die Depression mehr ins Bewusstsein tritt und die Leute, Menschen weniger Resilienz entwickeln, damit fertig zu werden und das ins Leben zu integrieren. Und sie sagen, es wird einfach häufiger diagnostiziert. Früher war das einfach unerkannt, großenteils wird häufiger diagnostiziert und auch häufiger behandelt. Und deswegen ist diese Frage so schwierig allgemein zu beantworten. Natürlich, ich habe in den letzten Berufsjahren mich sehr viel auch mit Prophylaxe beschäftigt. Wir hatten da sogenannte Präventionskurse an der Klinik, also von nicht stationären Patienten. Da habe ich dann doch sehr deutlich gesehen, die ganze Burnout-Frage, die wir eine Riesenwelle auf uns zugerollt ist, damals schon um die 2000. Wir haben das etliche Jahre gemacht in den 2000er Jahren. Und also die ganze Burnout-Frage, die Frage, dass die Menschen vielen Zivilisationserscheinungen nicht ganz gewachsen sind, warum auch immer. Dann war ja auch immer der Streit, oder ist bis heute, ist die Burnout eigentlich eine Depression oder keine? Psychiater behaupten, es ist keine, aber sie kann in eine Erschöpfungsdepression übergehen. Na gut, aber Erschöpfungsdepression heißt ja, dass ich mit den Lebensverhältnissen nicht klarkomme, ja. Dass mich das überwältigt, aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es natürlich viele Theorien und Ursachen. Also das ist diese ganze Frage, die Kostenträger sagen natürlich, das ist unglaublich, wie häufig heute die Diagnose Depression gestellt wird. Und ich bin da auch noch etwas zurückhaltend mit allgemeinen Aussagen, weil also rein empfindungsmäßig sehe ich natürlich auch die Arbeitsverhältnisse zunehmend schwierig, durch die Zeitverdichtung vor allen Dingen, Arbeitsverdichtung. Also Beispiel, wir hatten in der Klinik in den letzten Jahren mehrfach Menschen, die in Ämtern arbeiten, also im Landratsamt, bei der Kriminalpolizei, im Finanzamt und so weiter. Und die sagten fast alle, ja, bisher war der Stoß der Akten, die ich täglich zu bearbeiten hatte, vielleicht so 20 Zentimeter und jetzt sind es 40 Zentimeter. Und das geht einfach nicht. Also die Arbeitsverdichtung ist sicher ein ganz heftiger Faktor, aber eben auch das Leben, der Tagesrhythmus. Ich habe dann sehr genau gefragt, wie sind die Lebensgewohnheiten, vor allen Dingen der Tagesrhythmus und Essrhythmus, und da sind doch erschütternde Dinge zutage gekommen, die allgemein wenig diskutiert werden. Also Frühstück gibt es so gut wie nicht mehr für die meisten Menschen heute. Die gehen nüchtern, ungefrühstückt in Beruf. Mittagessen gibt es zum Teil, aber wenn, dann nur im Schnellverfahren, und abends wird enorm gegessen. Und es ist natürlich ein völlig verquerer, ungesunder Tagesrhythmus, also Essrhythmus. Da habe ich stundenlang mit den Patienten immer wieder Aufklärung und Gespräche geführt über das Thema. Das heißt, das ist ein wesentlicher Faktor, dass unser natürliches Verhältnis zum Tagesrhythmus, vor allem zu den Mahlzeiten, verloren gegangen ist. Dürfen wir uns nicht wundern, wenn eben Diabetes mellitus und viele andere Dinge, das metabolische Syndrom, dermaßen massiv zunehmen. Aber eben auch die Depressionen, die gehören ja dazu, ja, als ein Faktor. Aber das ist, glaube ich, wesentlich dieser Tages- und Essrhythmus, natürlich der Bewegungsmangel, es ist das geänderte Schlafverhalten und so fort. Also diese Dinge, die habe ich sehr stark im Auge gehabt und weiter im Auge und habe jede Woche auf der Station mit allen Patienten eine Stunde, ja, diese Dinge besprochen. Ja.
In dem Podcast beschäftigen wir uns viel mit der Morgenroutine. Kannst du uns vielleicht einen kleinen Einblick in deine Morgenroutine geben?
Ja, die geht ziemlich lang. Nun bin ich jetzt ja halt Rentner. Aber also wie ich noch berufstätig war, da war das so. Da bin ich um 5:30 aufgestanden. Das Übliche halt, Morgenwäsche und so fort. Und dann eben eine halbe Stunde Konzentration und meditative Übungen, auch Bewegungsübungen, 2-3 Heilrhythmenübungen. Gut, dann war es schon 6:30. Und dann, ja, die Kinder, also solange die Kinder noch im Haus waren, habe ich dann das Frühstück gemacht und habe mit den Kindern gefrühstückt, dann sie zum Bahnhof begleitet und dann, ja, dann war es so, die Klinik, die Friedrich-Husemann-Klinik liegt ja auf dem Land und meine große Leidenschaft ist die Gärtnerei und die Heilpflanzenanbau. Und da habe ich von 7:30 bis 8:00 im Garten gearbeitet. Auf dem Klinikgelände hatte ich einen Heilpflanzengarten angelegt und das war für mich die Erfrischung, denn das eine ist so die Konzentration auf sich selber, guten Frühstück, aber dann braucht man eben auch frische Luft und Bewegung. Und um 8 ging es dann los mit der Ärztekonferenz. Also insofern 2,5 Stunden. Und das hat mich am Leben gehalten, weil sonst hätte ich diese intensive Arbeit nicht durchgehalten, denn ich war ja nicht nur dort psychiatrisch tätig als Facharzt, Oberarzt, leitender Arzt, sondern in der Geschäftsleitung eben auch und in der ganzen Personalführung. Und das war unglaublich vielfältig und auch fordernd. Und da braucht man eine gute Basis, ja. Und körperlich war ich nie so, sagen wir mal, von Natur aus kräftig, wie andere das machen. Aber ich habe es geschafft. Und mittags habe ich eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, dadurch, dass ich da zu Hause war, hingelegen und wirklich geschlafen. Und so war es dann ein 10-Stunden-Tag, der sehr gut gegliedert war. Und den habe ich ohne größere Krankheiten dann durchgehalten, über 30 Jahre. Aber das, die ganze Morgenroutine, das war das Entscheidende. Das war das Entscheidende, ja.
Wenn du so auf die Medizin aktuell schaust, du beschäftigst dich ja noch aktiv auch mit Forschung. Wo siehst du das größte Hindernis und wie kann man das überwinden?
Also es ist ja in der Medizin, Psychiatrie gehört ja zur Medizin, trotzdem wird es so als etwas Sondergebiet betrachtet. Ich denke, das größte Hindernis ist schon die relativ einseitige Ausrichtung auf materielle Vorgänge. Weil der Mut fehlt, das Seelische und Soziale wirklich anzuerkennen und sich da aktiv gestaltend reinzubegeben. Und das sieht man ja auch in der psychiatrischen Forschung. Ich sagte, ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon erwähnt habe, 80-90% der Studien, soweit ich weiß, sind neurobiologische Studien. Und man muss einfach wissen, das hat neulich auch der Professor Gallinat in Hamburg, das ist dort der Leiter der Universitätspsychiatrie, gesagt. Er sagt, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe 20 Jahre in der neurobiologischen Forschung gearbeitet. Ich weiß, was das ist, aber für die Praxis hat diese Forschung kaum Relevanz bisher. Und da liegt ein großes Problem. Es ist für viele faszinierend, diese neurobiologische Forschung, aber die Praxisrelevanz sehr bescheiden. Das heißt, in der Praxis arbeiten wir nach empirischen Gesichtspunkten. Wir haben natürlich sehr viele Therapiestudien, aber auch die sind widersprüchlich immer wieder. Die Frage Forschungs- oder überhaupt Entwicklungshindernisse oder Forschungshindernisse ist die Fixierung auf die Neurobiologie. Ich bin überhaupt nicht gegen Neurobiologie, aber sie vernünftig einzugrenzen. Und warum haben wir so wenig Introspektionsforschung, wie sie zum Beispiel in Herdecke der Professor Weger aktiv vollzieht, der ist dort Psychologe. Also Introspektion, das gilt einfach nicht viel. Und es ist auch in der Psychiatrie halt, die deutsche Psychiatrie ist ja sehr stark von Amerika beeinflusst, vorherrschend die Verhaltenstherapie, auch nichts gegen Verhaltenstherapie. Aber man wird misstrauisch, sobald das Seelische allein mehr in die Waagschale geworfen wird. Und das spiegelt sich eben auch in der Forschung. Und wenn du anschaust, wie die Lehrstühle, die psychiatrischen, in den letzten Jahren besetzt wurden in Deutschland oder Schweiz, überwiegend Neurobiologen. Und das andere fällt irgendwie, es wird schon akzeptiert, aber es wird nicht so wichtig. Da ist meiner Meinung nach das größte Hindernis im Augenblick, rein von der Fachlichkeit her. Ich will jetzt gar nicht von den anderen organisatorischen Hindernissen reden, aber das ist das Problem. Ich selber habe versucht, neben vielem anderen, was ich da dauernd zu tun hatte, auch ein bisschen Forschung zu machen, mit Hilfe von Doktoranden, auch Pflegenden, in Zusammenarbeit mit der Universität Freiburg. Haben wir ein paar Doktorarbeiten auf den Weg gebracht. Und da hatte ich dann auch Kontakt mit der Uni und etwas damals schon mich in diese Forschungsfragen eingearbeitet. Aber das ist natürlich ein Tropfen auf einen heißen Stein, da lächelt man natürlich, weil das ist quantitativ gegenüber dieser Fülle der Neurobiologie gar nichts. Ja. Also die anthroposophische Forschung wäre sehr wichtig, vor allen Dingen in der Psychiatrie. Im Bereich Mistel gibt es ja eine ganze Menge inzwischen, aber Psychiatrie fast nichts. Und wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen frage, sagen sie, ja, ich komme nicht dazu. Gell? Also es sind wenig Kapazitäten frei und die Versorgung steht immer im Vordergrund und die sozialen Probleme und für die Forschung bleibt nicht viel übrig.
Wenn jemand beim Zuhören auf die Idee kommt, ich würde gerne in die Richtung forschen, kennen Sie da Adressen, wo man sich hinwenden kann, also an welchen Unis, welche Professoren gerade offen für solche Themen sind?
Ja, es ist in Freiburg, allerdings nicht die Psychiatrie, sondern ein Bereich im Rahmen der Inneren Medizin, das ist der Professor Roman Huber. Ein Freund von mir, der macht sehr viel Forschung, anthroposophische Forschung. Der hat auch geforscht zum Beispiel Hyperthermie, also Überwärmungsbäder bei Depressiverkrankten. Das hat er von mir. Ich habe ihm damals viele Anregungen gegeben und er hat das jetzt weitergeführt. Also da kann man sich hinwenden an den Roman Huber. Wie weit der Thomas Fuchs in Heidelberg Forschungsarbeiten annimmt, weiß ich nicht, aber zumindest ist der sehr offen für diese Dinge. In der Uni Wittenherdecke für die Psychiatrie, ja, grundsätzlich sind die schon offen, aber die Fachkollegen sind auch sehr mit der Versorgung beschäftigt. Also wie weit dann eine Unterstützung ist fachlich, kann ich nicht sagen. Neurologie, ja, durch Friedrich Edelhäuser und andere. Ja, sonst, wenn ich so in Deutschland rumschaue, kann ich jetzt nicht spontan sagen, meistens sind es sehr verborgene Nischen, wo man dann wissen muss, es hängt ja immer vorab von dem Dozenten oder Professor, dass der ein offenes Ohr hat für so Sachen. In Graz gab es zeitweise in der biologischen Fakultät den Rhythmusforscher, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Da haben wir auch eine Arbeit gemacht. Also das ist ein Biologe, der sehr interessante Rhythmusforschung dort, aber ich glaube, der ist jetzt auch in Pension. Ich habe den Namen jetzt vergessen, aber es gibt schon solche Nischen, da muss man eben sich erkundigen.
Du hast ja vorher von Tagesrhythmen gesprochen und da vor allem über das Essen und auch die Schlafgewohnheiten. Wie könnte man praktisch das mit den Menschen in den Alltag integrieren? Also wie hast du das in deiner Praxis oder in der Klinik mit den Menschen in die Praxis integriert? Weil das eine ist ja, den Menschen davon zu erzählen und dann ist ja immer die Frage, können die das auch umsetzen? Also hast du da irgendwelche Tipps, wie das funktionieren könnte?
Ja. Das ist eine zentrale Frage und das haben wir jahrelang geübt und zwar so, einen Stundenplan angelegt, ja. Und entweder am Beispiel eines Patienten oder individuell, wenn ich nur mit einem gesprochen habe, einen Stundenplan und dann trägt er erstmal ein, wie sein Tageslauf aktuell funktioniert. Um wie viel Uhr aufstehen, Frühstück, in die Arbeit gehen und so weiter, bis abends das Licht ausgeht vom Einschlafen. Und zwar Montag bis Sonntag, ja, die ganze Woche. Und wenn der Ist-Zustand mal dokumentiert ist, dann mit dem Patienten ins Gespräch treten, ja, ist das in Ordnung oder wollen Sie irgendwas ändern? Und dann haben die in der Regel schon, oder man kann ihnen dann Fragen stellen, ist das wirklich gut, wenn Sie 8 Stunden am Stück arbeiten, wo doch das Arbeitszeitgesetz sagt, nach 4 Stunden muss eine Pause sein. So Fragen kann man sie aufwecken. Wie viel Bewegung machen sie eigentlich am Tag und so weiter. Und dann fangen die an, drüber nachzudenken und tatsächlich, und dann habe ich gesagt, so, jetzt ändern sie es um, aber bitte nicht alles gleichzeitig umändern, sondern mal 1-2 Sachen umändern. Und nach 2 Wochen reden wir wieder drüber. Hat sich das bewährt? Haben sie es überhaupt geschafft und so? Also ganz konkret an den Tatsachen. Denen schöne Vorträge zu halten, bringt überhaupt nichts. Das ist meine Erfahrung. Und mit diesem praktischen Umgang mit dem Tageslauf haben einige gewisse Änderungen vollziehen können. Ja, aber nicht alle. Also das ist schon, es geht halt um die Gewohnheiten. Und Gewohnheiten zu ändern ist das Allerschwierigste. Aber der Ansatz geht über einen Wochenplan, einen Tagesplan. Und der Betroffene muss natürlich auch wissen, warum überhaupt das Ganze. Das muss man ihm schon erklären, ja. Dass wir vormittags eben mehr Abbaustoffwechselvorgänge haben und ab Nachmittag und Abend mehr aufbauen. Das ist einfach, dass die Verdauungskraft eigentlich morgens gefordert werden muss und mittags und nicht abends. Ja. Also solche Sachen muss ich dann erklären. Und wie ist das Verhältnis zwischen Bewegung und Nachtschlaf und solche Sachen. Ja.
Zum Abschluss möchte ich dich gerne fragen, gibt es einen bestimmten Lehrer, bestimmte Lehrerin, die dich besonders geprägt hat in deiner Laufbahn?
Ja, das war Dr. Herbert Ziewecke. Er war Allgemeinarzt, zunächst in Stuttgart und später hat er viele Kurse am Goethe-Arnum gehalten und hat ganze Scharen von jungen Ärzten unterrichtet. Und dazu gehörte ich auch und das war für uns ein sehr wichtiger Lehrer, weil er einerseits praktisch, medizinisch sehr versiert war, mit beiden Füßen auf der Erde stand, auf der anderen Seite doch eine sehr feinsinnige, auch esoterische Art hatte und uns in die tieferen Nuancen der Anthroposophie uns dafür wach machen konnte. Und das verdanke ich ihm. Das habe ich sonst so nie erlebt. Aber das war dann eine ganze Generation, so jetzt meine Generation, die von ihm gelernt haben und das war erstaunlich. Also das war eigentlich vielleicht noch als zweites. Ich habe 2 Jahre in Wien Eurythmie studiert, in der damaligen Eurythmieschule, und die beiden Lehrerinnen waren für mich auch prägend. 2 Frauen, die also mit einer großen Souveränität eben sich bewegen konnten und da mir sehr geholfen haben, auch für meine Gesundheit, weil ohne die Bewegung und Eurythmie hätte ich meinen Beruf nie ausführen können. Also sagen wir mal, diese 3 Menschen, die waren es eigentlich im Wesentlichen.
Schön.
Meine Frau sagte immer, an dir ist ein Lehrer verloren gegangen. Also ich habe unglaublich gerne unterrichtet oder unterrichte immer noch sehr gern. Ich habe jahrelang diese Kurse, die der Ziewecke begonnen hat, mit Studenten weitergeführt, zusammen mit 2 Kollegen, mit Peter Häuser und noch Felix Bauer. Und ehrlich gesagt, von den Studenten habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und man bleibt dann auch ein bisschen frisch und jung in seinen Fragen, gell? Und lässt sich nicht und verhärtet nicht so schnell. Also das war ein wichtiger Punkt, Und ich habe jetzt noch Kurse laufen, kommen aber leider wenig Studenten, das sind mehr mittelalterliche Therapeuten und Ärzte. Ja, da habe ich viel unterrichtet an der Uni Wittenherdecke. Die kamen immer zum Psychiatrieeinsatz nach Buchenbach. Da sind jetzt auch ein paar dabei, ehemalige, die bei mir gelernt haben. Und also die Studentenarbeit oder Arbeit mit jungen Ärzten, das hat mir riesen Spaß gemacht und war für mich eine ganz große Hilfe. Und zwar nicht erst, wenn ihr 50 seid, sondern man kann auch mit 35 schon unterrichten. Die Studenten korrigieren einen dann. Aber das Unterrichten, wir brauchen eine didaktische Kultur. Wir haben ja am Goetheanum, da war auch Friedrich jahrelang dabei und Dieter Tauschl und viele andere, einen sogenannten Ausbildung der Ausbilder. Also wir haben uns gegenseitig ausgebildet und da haben wir sehr viel Didaktik entwickelt. Ich kann dich nur ermuntern, unterrichten. Ja. Und die Kameraden begeistern. Woher soll es denn kommen? Ja? Woher soll es denn kommen? Wir müssen uns gegenseitig, und ganze Generationen, habe ich gemerkt, die haben Angst, junge Ärzte und Studenten, Angst, das auch mal anders zu machen. Aber da war ich in den letzten Jahren, ehrlich gesagt, kam ich nicht ganz an. Das saß so tief bei den jungen Kollegen. Und das ist einer der basalen Hindernisse. Wir müssen genau wissen, was wir tun. Natürlich nicht irgendwas da riskieren, was wirklich gefährlich ist. Aber also das sind die Dinge. Interaktives Unterrichten und mit diesem Gespenst der Angst fertig zu werden. Ja, also
hast du da einen Zugang gefunden, wie man mit dieser Angst umgehen kann? Du hast ja gerade gesagt, du bist nicht so ganz durchgedrungen in den letzten Jahren, weil es so tief sitzt, aber so grundsätzlich, wie spricht man das an? Macht man Mut? Stärkt man das selbst?
Er muss ja erstmal selber damit fertig werden, ja.
Ja.
Und das heißt, man muss in das Risiko reingehen und sagen, naja, aber ich muss eben sehr wach sein und mich nicht verbohren. Und dann kommen nämlich die Hilfen und die Ideen. Und wenn man das ein paar Mal erlebt hat, dann kriegt man Vertrauen dazu. Ich muss nicht alles vorher schon wissen, das geht gar nicht. Sondern in der Risikosituation, ich hatte jetzt eine Patientin, die hat bereits Vertrag geschlossen mit so einer Sterbehilfegesellschaft, weil sie es aus dem Leben gehen will. Da habe ich schon Bauchweh gekriegt, ja, wie die jetzt bei mir war. Aber ich habe der keine Moral, ich habe das ganz ruhig genommen. Und siehe da, eines Tages hat sie gesagt, es ist für sie jetzt vorbei, sie will jetzt wirklich leben. Aber ich habe natürlich da wirklich einen großen Einsatz geleistet. Habe ich mit der auch oben besprochen. Also verstehst du, du musst ins Risiko gehen und das den jungen Leuten vermitteln. Ja. Ohne leichtsinnig zu werden. Aber ohne Risiko geht es nicht.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke auch, ja.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint übernächsten Dienstag. Bis dahin würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify freuen. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zu dieser Folge und zu weiteren Projekten der GAED. Bitte tragen Sie sich für unseren Newsletter ein, damit Sie keine neue Folge verpassen. Auf Wiederhören, Ihr Cosmo Bulasikis.